Egal wie du lebst, mit Partner, Freunden oder Familie, mit A1 Family wird's gemeinsam günstiger. 5 Euro Ersparnis pro Monat für jeden zusätzlichen Mobil- oder Internettarif. Treuen Kunden verbunden. A1.
Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Eckert. Heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich viele Eltern, Großeltern und Paten beschäftigt. Wie legt man das Geld für Kinder sinnvoll an? Ist das klassische Sparbuch in Zeiten von Inflation, mickrigen Sparzinsen und unsicherer Rente überhaupt noch sinnvoll? Wir klären, welche Alternativen es gibt und worauf man achten sollte, wenn man wirklich vorsorgen will. Die Expertin meiner Seite ist heute Bettina Pfluger. Sie ist Redakteurin im Wirtschaftsressort des Standards. Ich freue mich, dass du da bist, Bettina. Hallo, grüß dich.
Hallo, Natascha.
Bevor wir anfangen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Ja, starten wir ins Thema, Bettina. Und zwar, du bist ja nicht nur Journalistin, sondern auch Mutter.
Das ist richtig.
Und wie gehst du denn persönlich eigentlich mit dem Thema Finanzen in der Familie um?
Also ich habe kurz zurückgedacht und muss sagen, also dass meine Eltern über Geld mit mir und meiner Schwester eigentlich nie geredet haben. Weder wussten wir, wie finanziell gut oder schlecht wir als Familie gerade dastehen, noch was die Eltern eigentlich so verdienen, ob es große Ersparnisse gibt oder ob irgendwelche Anschaffungen geplant sind. Und ich versuche daher, dieses Thema offener anzugehen. Ich bespreche mit meiner Tochter bestimmte Ausgaben, damit sie ein Gespür dafür bekommt, was im Leben ungefähr was kostet. Sie ist jetzt 9 Jahre, bekommt Taschengeld, seit sie 2 oder 3 ist, immer halt eine Münze, die gerade verfügbar ist, mal 1 Euro, mal 2 Euro. Mal ein bisschen mehr. Und sie weiß jetzt schon, dass es sinnvoll ist, wenn man sich Rücklagen schafft und hat mir das auch schon groß verkündet. Mama, man muss Rücklagen schaffen. Also wir haben auch das Glück, dass ihre Volksschullehrerin das sehr darauf achtet, dass die Kinder einen wirtschaftlichen Bezug zu den Dingen herstellen. Und ich versuche auch hier so Zusammenhänge zu erklären, etwa als die Strom- und Gaspreise so enorm angestiegen sind, dass ich versucht habe, ihr zu erklären, warum passiert das gerade und dass wir mit dieser Ressource einfach sorgsamer umgehen, warum es einfach wichtig ist, das Licht abzudrehen, wenn wir gerade nicht im Raum sind.
Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, dass es nicht über Finanzen sprechen noch als Kind ist, glaube ich, ganz klassisch. Das kenne ich auch, dass man eigentlich nichts über Finanzen weiß, aber als Kind noch oder als Jugendliche teilweise auch noch und das erst später kommt. Deshalb umso besser, dass du das jetzt machst. Kannst du dich vielleicht noch an deine eigene Kindheit zurückerinnern? Wurde für dich vorgesorgt? War das ein Thema?
Das war ein Thema, ja. Meine Schwester und ich, wir hatten beide jeder sein eigenes Sparbuch. Damit sind wir dann immer am Weltspartag ganz stolz zur Bank gegangen, haben ein paar Schilling damals noch einbezahlt und uns wahnsinnig über die Spargeschenke gefreut. Zum Beispiel der Drache ist mir da noch in Erinnerung geblieben, den wir dann steigen haben lassen. Also ein Drache, den du dann Drachen steigen lassen konntest. Okay. Das war einmal, kann mich noch ganz genau erinnern, war ein Riesengeschenk für uns damals. Und auch Geldgeschenke von Verwandten, wenn es die zum Geburtstag oder zu Weihnachten gab, haben meine Eltern auf dieses Sparbuch eingezahlt. Das war dann sozusagen ein kleines Startkapital in unser eigenes Leben. Aber darüber hinaus war das Thema Vorsorge nicht präsent.
Ja, das war bei mir leider auch nicht großartig präsent. Und meistens habe ich dann das Geld verprasst, das ich am Geburtstag bekommen habe, für Eis ausgegeben. Oder Diddelblöcke.
Diddel, ja.
Ja, das ist ein Klassiker.
Diddelmäuse, genau. Hatte ich auch.
Da ist meine Pension dann dahin gegangen. Naja, wie sieht es denn in Österreich aus? Sorgen viele Eltern für ihre Kinder finanziell vor momentan, auch schon ab der Geburt oder eher nicht?
Also genaue Zahlen dazu habe ich jetzt keine, aber der Trend für seine Kinder oder vor allem speziell für Neugeborene vorzusagen, der scheint im Steigen zu sein. Es zeigt sich ja auch daran, dass es mittlerweile von Finanzinstitutionen eigene Ideen gibt, wie man für Kinder spart, für Kinder vorsorgt. Diese Überlegungen gibt es, da scheint es also auch eine gute Nachfrage zu geben.
Ich glaube, je unsicherer Zeiten auch sind, vermute ich, desto eher neigt man wahrscheinlich dazu, etwas.
Natürlich, wir alle leben mit dem Ansatz, unsere Kinder sollen es besser haben und das ist ein Punkt davon.
Wie viel Euro im Monat lohnt es sich denn für das Kind beiseite zu legen?
Das ist natürlich hier eine ganz individuelle Sache. Dafür kann man keine Summen nennen, die ideal sind. Wer es schafft, laufend zumindest ein paar Euro auf die Seite zu schaffen für den Nachwuchs, der tut damit sicher schon Gutes. Es gibt aber viele Familien in Österreich, die es schwer genug haben, mit dem monatlichen Einkommen überhaupt durchzukommen. Da wird Vorsorge einfach sicher kein Thema sein. Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut hat hier kürzlich ja erst erhoben, dass jeder dritte Haushalt in Österreich derzeit überhaupt keine Rücklagen bilden kann und sparen kann. Da geht die Schere einfach extrem weit auseinander. Während das reichste Einkommenszehntel sogar bis zu 40% des Einkommens im Monat weglegen kann, das sind dann oft mehr als 2000 Euro pro Monat, können die untersten 3/10 gar nicht sparen. Ganz im Gegenteil, die leben oft dauerhaft im Minus, weil die gestiegenen Lebenskosten mit Inflation, Miete, Stromerhöhung etc., weil es einfach anders nicht möglich ist, dass sie so über die Runden kommen. Und in solchen Fällen braucht man über eine Vorsorge für Kinder wahrscheinlich gar nicht erst nachdenken.
Ja, das sind Riesenunterschiede. Ja, das ist gewaltig. Deshalb ist es verständlich, dass man darauf keine direkte Antwort gibt. Jetzt gehen wir mal tiefer in die Themen rein, wie man denn vorsorgen könnte. Ganz beliebt war ja das Sparbuch als Vorsorge. Ist es denn noch genauso beliebt oder sinnvoll?
Es ist natürlich beliebt und die Idee des Sparbuchs ist ja keine schlechte. Das Geld liegt dann fix auf einem anderen Konto, auf einem anderen Produkt. Dort sollte es auch bleiben. Das Problem beim Sparbuch ist, dass halt das dort liegende Geld kaum verzinst wird. Aber okay, bevor man es daheim unter die Matratze legt, ist ein Sparbuch immer noch besser, weil es dann zumindest vom Diebstahl geschützt ist. Es gibt aber auch andere Anbieter, die versuchen hier mit ein paar Zinsideen am Markt sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen. Einer davon ist Trade Republic, die zumindest immer den EZB-Zinssatz bezahlen. Der liegt derzeit bei 2,5% und das schon ab dem ersten Euro. Es gibt auch Vergleichsportale, wo man Sparprodukte ganz gut vergleichen kann, weil man kann ja überlegen, ob man das täglich behebbar haben will, ob man das für 1, 5, 10 Jahre binden möchte. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Zinsen. Also zum Beispiel die Plattformen Durchblicke.at oder auch der Bankenrechner der Arbeiterkammer helfen hier weiter, dass man sich einmal einen ersten Überblick verschafft, wo fühle ich mich wohl, wo könnte ich das Geld einmal auf ein Sparbuch legen, was gibt es für Angebote, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Dann gibt es natürlich noch andere Angebote. Ich komme aus Bayern und zu meiner Zeit, wo ich Kind war, war es sehr beliebt für die Kinder, einen Bausparvertrag zu machen. Ich habe leider keinen, aber meine Schulkolleginnen
und Schüler anlegen.
Genau. Wie schaut es mit dem Bausparvertrag aus? Ist der heute auch noch genauso beliebt, sinnvoll?
Bausparen ist und bleibt in Österreich auch immer eine Form der Vorsorge. Früher sehr beliebt. Auch für die Kinder wurden Bausparverträge gerne abgeschlossen. In der Nullzinsphase ist das Bausparen als Sparform aber genauso unattraktiv geworden wie alle anderen Sparformen. Derzeit setzt aber wieder ein Gegentrend ein. Die Menschen setzen wieder auf das System Bausparen. Dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm. Die Bausparkassen haben im Vorjahr bei den Spareinlagen ein Plus von 240 Millionen Euro verbucht.
Gewalt.
Insgesamt wurden 472.000 neue Bausparverträge abgeschlossen. Also der Bausparer ist zurück, kann man sagen. Der Bausparer feiert in Österreich heuer auch ein Jubiläum, nämlich seinen 100. Geburtstag. Und das nehmen die Bausparkassenverbände jetzt auch zum Anlass, um ein paar Verbesserungen für dieses Produkt herbeizuführen. Zum Beispiel, dass die Bandbreite der Bausparprämie von 3% auf 8% steigt und damit auf das Niveau, wo wir es 2012 schon mal hatten. Und auch die Höhe der jährlich prämienbegünstigten Sparleistungen soll wieder auf 1.800 Euro angehoben werden. Also in diesem Produkt ist durchaus Musik drinnen.
Spannend, spannend. Da gibt es aber jetzt natürlich auch noch andere Alternativen der Veranlagung. In welcher Form ist es denn möglich und welche Bedingungen sind denn daran geknüpft?
Genau, also Veranlagen für Kinder, das ist ein großes Thema, ist aber offiziell oder gesetzlich nur sozusagen mündelsicher möglich. Was bedeutet das? Als mündelsicher gelten alle Produkte, die vom Gesetzgeber ausdrücklich für risikoarm erklärt werden. Also vieles, über das wir schon gesprochen haben. Spareinlagen, Bankguthaben, Bundesschätze, österreichische Staatsanleihen oder Schuldverschreibungen, die eben vom Bund garantiert werden. Die Idee ist, dass derjenige, der diese Veranlagung durchführt, kein Risiko haben soll und derjenige, für den diese Veranlagung gemacht wird, möglichst keine Verluste haben soll. Also man ist hier wirklich auf der ganz sicheren Seite, was natürlich auch eher gegen eine hohe Rendite spricht über eine lange Laufzeit.
Also klassische ETFs sind da eigentlich nicht dabei, oder?
Die sind da nicht dabei, weil das ist ja schon eine Veranlagung in Wertpapiere.
Manche Banken haben jetzt auch ganz neue Modelle, zum Beispiel das Generationendepot. Was ist das denn und wie funktioniert das genau?
Genau, also es gibt eben immer mehr jetzt neue Ideen auch am Markt, wo man die Eltern mit dem Vorsorgegedanken abholt. Das Generationendepot, das du ansprichst, das ist in dem Fall ein Angebot, das die Erste Bank herausgebracht hat. Im Wesentlichen wird hier im eigenen Namen, aber für einen begünstigten Geld investiert, also am Kapitalmarkt veranlagt. Auf diesem Depot kann der Inhaber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vorher definiert wird, Geld veranlagen. Der Inhaber muss auch kein gesetzlicher Vertreter der begünstigten Person sein. Also ich könnte jetzt auch für dich so ein Generationendepot starten.
Gerne.
Da reden wir dann später noch. Bei der Depoteröffnung werden nur quasi, es wird definiert, wer ist der Inhaber, wer ist die begünstigte Person und ein definierter Übergabezeitpunkt wird festgelegt in Form eines Vertrags. Und während der Laufzeit kann der Inhaber verschiedene Wertpapiere in dieses Depot legen, aber es auch jederzeit wieder kündigen.
Aber ist eine Veranlagung auf dem Kapitalmarkt jetzt nicht doch auch mit mehr Risiko verbunden?
Natürlich, am Kapitalmarkt geht es nicht immer nur rauf, da geht es auch runter. Wir haben ja gerade auch mit der Ankündigung von den Zöllen durch US-Präsident Donald Trump gesehen, wie schnell es auch mal rumpelig sein kann und zu Korrekturen kommt. Man muss fairerweise sagen, Zinsen steigen auch und fallen. Die steigen sehr weit weniger als mit dem Tempo, mit dem sie dann nach unten gehen. In Österreich sind die Zinsen am Sparbuch ja schon sehr, sehr lange wirklich sehr niedrig. Das wiederum nagt an der Kaufkraft des gesparten Geldes. Im Vorjahr hat das auf österreichischen Konten und Sparbüchern geparkte Geld rund 10 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren und das ist enorm viel. Mhm. Das wird von den Menschen aber auch einfach hingenommen, stillschweigend. Jetzt, dass jemand am Kapitalmarkt sein gesamtes Investment verliert, ist eher unwahrscheinlich, wenn man sein Geld nicht auf eine einzige Aktie setzt oder auf ein einziges Produkt. Es gibt ja auch diese gute alte Börsenregel, don't put all eggs in one basket. Also das, was du machen möchtest, lege es breit an. Es gibt ja sehr viele Sparpläne auch schon, wo du mit einzelnen Fonds oder ETFs, wo du halt in Indizes veranlagst, eine breite Streuung mit nur einem Produkt erzielst. In einem ETF zum Beispiel, wenn wir den weltweiten Index MSCI World nehmen, du hast verschiedene Länder, du hast verschiedene Sektoren, verschiedene Unternehmensklassen. Dass du dein ganzes Investment damit verlierst, ist eher unwahrscheinlich. Natürlich wird es Phasen geben, wo du halt ein bisschen schwächer dastehst. Das ist da halt auch die Phase, wo du dann am besten nicht auflöst und die schwächeren Zahlen mitnimmst. Bei der Veranlagung geht es ja auch immer darum, langfristig zu denken, dann besser Augen zu, durchatmen, in einem halben Jahr wieder hinschauen, da kann die Sache schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, vielleicht nochmal Richtung Schluss eine etwas übergeordnete Frage. Und zwar ist es nicht auch eine sehr hohe zusätzliche Belastung für Eltern? Jetzt haben wir eh gerade gesprochen, dass die Kaufkraft so eigentlich enorm darunter gelitten hat unter den letzten Entwicklungen.
Ja, das ist halt auch wieder so eine sehr individuelle Frage. Also eine richtige Veranlagung, ein Depot für die Kinder jetzt schon zu eröffnen, werden sicher nur die machen, die sich das auch leisten können. Aber wie gesagt, Sparpläne und Fonds gibt es auch schon ab 30 oder ab 50 Euro, eben auch, um nicht nur Eltern, aber auch junge Leute abzuholen. Die Idee dahinter ist, wenn du früh anfängst und über eine lange Laufzeit ein bisschen was immer veranlagst, über 10, 15, 20 Jahre entwickelt sich da auch etwas, zumindest mehr als mit den mickrigen Zinsen, die es derzeit auf den Sparprodukten gibt. Experten sagen auch, dass wenn Eltern oder Erwachsene sich darüber Gedanken machen, ob und wie sie für die Kinder vorsorgen können, dass das oft auch so ein Wendepunkt im eigenen Leben ist und dass man beginnt, sich zu fragen, wie stehe ich eigentlich selber da? Wie schauen meine Finanzen aus? Wie sind die Fixkosten? Habe ich vorgesorgt für zum Beispiel ein Begräbnis? Mhm. Sind da auch dann schon die Fragen, habe ich ein Testament? Habe ich eine Patientenverfügung? Mhm. Was passiert eigentlich in bestimmten Fällen? Das sind oft so Auslöser, wo man dann selber nachdenkt, auch über, wie lange habe ich noch bis zur Pension? Habe ich eine Lebensversicherung? Wie schaut die eigentlich aus? Wie stehe ich da? Wo Eltern dann nicht selten auch anfangen, für sich selber noch einmal über eine Absicherung nachzudenken.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, was vielleicht auch wichtig ist, dass man das so eine Zukunftsidee sein kann, dieser Moment. Ja, und jetzt sagen wir mal, es ist der 18. Geburtstag. Und dann, wie gehen denn Kinder mit ihrem plötzlichen Geldsegen um?
Ich glaube, das kommt auch ganz darauf an, wo man mit 18 im Leben gerade steht. Wenn ich gerade meine Matura gemacht habe und ein Studium beginne, dann brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Geld, vor allem wenn ich vielleicht eh in Wien wohne und daheim bei den Eltern wohnen bleiben kann. Habe ich aber zum Beispiel eine Lehre gemacht und stehe mit 18 voll im Arbeitsleben, stellt sich vielleicht schon die Frage nach der ersten eigenen Wohnung oder nach dem ersten eigenen Auto. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Man sagt schon auch, dass Kinder, die mit einer Veranlagung aufgewachsen sind, die auch mitgekriegt haben, da gibt es Ups and Downs, wo die Eltern offen darüber auch reden, wie man spart, wie man vorsorgt, wie man das finanzielle Leben quasi so absichert wie die andere Gesundheit. Ja auch, wo wir im Leben schauen, dass wir gesund essen, uns ein bisschen bewegen, nicht jeden Tag ein Cola trinken, sondern hier auch auf die Balance achten, dass diese Kinder das Depot vielleicht dann auch weiterführen, für einen Wunsch vielleicht was entnehmen, den Rest weiterlaufen, diese Idee der Vorsorge schon quasi in die Wiege gelegt bekommen haben und für ihre eigene Pension anders vorsorgen oder sich absichern, wie wir das getan haben oder unsere Großeltern, wo ja diese ganze Problematik mit der Pensionsdebatte noch ganz anders war.
Ja, also ich glaube, da waren sehr viele spannende Aspekte heute dabei.
Also es gibt viel zwischen der Diddlmaus und dem Pensionskonto.
Genau, genau. Ja, ich finde es spannend, dass der Bausparer wieder einen kleinen Aufwind bekommt anscheinend, dass es so viele verschiedene Arten auch gibt, auch neue, das Generationendepot zum Beispiel oder Veranlagungen, dass man eigentlich, dass sich immer lohnt, immer mal kurz innezuhalten und über Finanzen nachzudenken und dass ein Kind einfach auch ein guter Zeitpunkt dafür ist.
Ja, es tut sich viel gerade und es gibt viele Institutionen, Finanzinstitutionen, die auch gerade noch nachdenken, wie könnten sie Produkte strukturieren, die Eltern oder Großeltern, Verwandte, Paten, sonstige abholen können, die eben für Kinder etwas machen wollen.
Total spannend. Ja, dann vielen Dank dir, Bettina, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Danke auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.